Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, wir glauben dir, wir glauben an dich. Dennoch gibt es Zeiten, in denen uns das schwerfällt. Und dann bitte, dann hilf du unserem Unglauben. Amen. Ich lese den Predigtext aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Da schreibt also der Paulus: Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Liebe Schwestern und Brüder, Demütigungen. Als Elena die Tür des kleinen Supermarktes hinter sich zuschließt, ist es bereits dunkel. Wieder einmal ist es spät geworden. Für die letzte Stunde wird sie keinen Lohn erhalten. Es ist unmöglich, gleichzeitig an der Kasse zu sitzen und das Lager aufzuräumen. Der Marktleiter fordert es trotzdem. Die letzten Tage hatte sie mit Fieber im Bett gelegen. Als sie heute immer noch angeschlagen zur Spätschicht kommt, begrüßt er sie. Na, schönen Urlaub gehabt. Elena will ihm eine empörte Antwort geben, doch er hat sich schon umgedreht, nur um dann später zu spotten. Warum hast du eigentlich so einen weiten Pulli an? Ich schau dir schon nichts weg. Es vergeht kein Tag, ohne dass er sie schikaniert oder erniedrigt. Anfangs hat sie widersprochen, hat sich beschwert, dann war sie freundlich, aber es hat alles nichts genützt. Im Gegenteil, es ist eher schlimmer geworden. Kündigen kann sie nicht. Sie braucht das Geld für sich und für die Kinder. Doch heute Nachmittag, da ist etwas in ihr geplatzt. Als er sie im Beisein eines Kunden herunterputzt, spürt sie auf einmal einen gewaltigen Zorn. Eisige Kälte breitet sich in ihr aus. Jetzt reicht's. Das wird er büßen müssen. Das werde ich ihm heimzahlen. Und dann setzt das Kopfkino ein. Ein übles Gerücht über ihn in die Welt setzen. Verdorbene Lebensmittel untermischen und anonym den Wirtschaftskontrolldienst anrufen, sein Motorrad unbemerkt beschädigen, sodass er verunglückt. Es ist ihr auf einmal egal, ob sie die Stelle verliert oder nicht. Auf dem Heimweg, da wundert sie sich, wie ruhig sie ist, wie wach und energiegeladen. Ganz anders als sonst, wenn sie sich müde und deprimiert nach Hause schleppt. Liebe Gemeinde, Rache ist ein starkes Gefühl. Ich kenne es, kennt ihr es, kennen Sie es auch? Dir hat jemand übel mitgespielt und du kannst einfach nicht mehr. Du fühlst dich so klein mit Hut, zitterst innerlich. Das geht eine ganze Weile so, bis plötzlich, wie wir so schön sagen, das Fass überläuft. Und dann ist die Wut da und der Mut und mit ihnen die Kälte in dir. Und dann fühlst du dich plötzlich auf eine seltsame Weise stark, auch kalt. Du möchtest dir dann im Dunkeln selbst nicht begegnen, aber es fühlt sich stark an und irgendwie gut. Rachegefühle sind starke Gefühle. Vergeltung üben an dem, der mich vermeintlich oder tatsächlich demütigt. Das gehört zum Menschsein übrigens schon seit Urzeiten. Schon in der Urgeschichte der Bibel ist es ein großes Thema. Kain hasst den Abel, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann senkt sich sein Blick und sein Herz wird zum Stein und dann ermordet Kain seinen Bruder. Was passiert da eigentlich in uns seit Urzeiten? Vielleicht das. So ein Racheakt, der ist ja wirklich was Aktives. Vorher warst du ein Opfer und hast dich ohnmächtig gefühlt und hilflos. Und das fühlt sich ganz schrecklich an. Das willst du nicht. Du willst kein Opfer sein und nicht immer nur reagieren. Du willst wieder ins Spiel kommen und den Ausgleich herstellen, wieder quitt sein. Wie du mir, so ich dir. Rache. Und nicht zu Unrecht sagt man dann auch noch, Rache ist süß. Es ist ja geradezu eine Lust, andere büßen zu lassen, was er mir angetan hat oder was ich glaube, dass er mir angetan hat. Rache ist süß. Und selbst über Gott heißt es in der Tora, in der hebräischen Bibel, dass er sich rächen will, dass er auf Rache sinnt für das Volk, das ihn verrät und verhöhnt, das seine Liebe mit Füßen tritt, ihn vergisst. Gott sinnt auf Rache, weil seine Hoffnungen enttäuscht sind. Gott sinnt auf Rache, weil seine Liebe ausgenutzt wurde. Rache ist ein starkes Gefühl. Und gleichzeitig wissen wir, und das auch seit Urzeiten, dass Rache am Ende ja nur eins hinterlässt, eine Spur der Zerstörung. Ich habe an den Film Der Graf von Monte Cristo denken müssen. Das ist ja ein sehr schöner Film, total spannend. Und in diesem Film, da wird ja genau das erzählt. Ne? Dieser Graf, der zu Unrecht da lange im Kerker sitzt und dann einen Rachefeldzug startet, den man total verstehen kann und man fiebert mit ihm mit. Aber am Ende kann der nicht befriedigt zurückschauen, sondern voller Trauer und Schuld. Am Ende ist alles zerstört. Keine Heilung ist geschehen, sondern keine Überwindung des Bösen, sondern nur Zerstörung. Wir wissen es, Rache erzeugt nur wieder Rache und Gewalt. Ja, und deshalb suchen die Menschen, die zusammenleben, nun auch seit Urzeiten nach Wegen, die die zerstörerische Macht der Rache begrenzen. Und auch davon erzählt die Bibel, denn Kain, der Mörder, wird am Ende von Gott geschützt. Er soll nicht vogelfrei sein. Und dann heißt es an einer anderen Stelle, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also du darfst dich wehren mit einem Gegenschlag, aber dann muss es gut sein. Und dann, wir haben es vorhin gehört, wird in der Tora sogar noch geboten, den Feind nicht hungern zu lassen, sondern ihm zu essen zu geben, wenn er Hunger hat. Also ihm das Notwendige nicht vorzuenthalten. Und Jesus, der spitzt das Ganze natürlich zu. Wir kennen es alle, wenn er sagt, liebt nicht nur eure Freunde, sondern liebt sogar eure Feinde. Doch wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann müssen wir zugeben, auch wenn wir Rachefantasien und Rachegelüste verabscheuen, sie sind ja trotzdem da. Und selbst wenn wir sie mit aller Kraft wegschieben, kommen sie doch immer wieder zurück und bestimmen uns. Manchmal ganz direkt und offen und manchmal aber so ganz subtil, also untergründig. Du wurdest gekränkt und jetzt kannst du es einfach nicht mehr lassen, bei jeder kleinen Gelegenheit zu sticheln. Oder du verschweigst wichtige Informationen. Alles sowas. Kleine, genüssliche Gemeinheiten. Das ist doch harmlos, sagst du dir dann. Aber die Frage, ist es wirklich harmlos? Ist es ehrlich nur harmlos? Und dann haben wir heute diesen Text von Paulus. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Das hört sich leicht an und plausibel. Also er sagt, unterbrecht das Muster von Schlag und Gegenschlag aktiv, nehmt eine positive Haltung ein, seid auf Gutes, wörtlich heißt es hier sogar auf Schönes bedacht, seid auf Schönes bedacht. Und das heißt ja, wenn wir es anders formulieren, wer Opfer geworden ist, der soll eben nicht Opfer bleiben, sondern zum Täter werden, allerdings zum Täter des Guten, also zu einem guten Täter. Also, die zerstörerische Energie nicht unterdrücken, sondern in eine Kraft umwandeln, die Gutes und die Schönes schafft. Paulus, wie kann das gehen? Wenn es so einfach wäre, wie du es hier formulierst, dann müssten unsere Gemeinden ja Horte des Glücks sein. Ich bin froh, dass Paulus etwas nüchterner fortfährt im Vers 18. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Also Paulus sagt, es ist nicht immer möglich, Es liegt nicht nur an einem selbst. Und manchmal ist es auch nicht zu lösen. Manche Beziehungen gehen auseinander. Und ich meine da jetzt nicht nur die Beziehungen eines Paares, sondern auch freundschaftliche Beziehungen oder Beziehungen im Kollegenkreis, all sowas. Und was hilft dann? Dann hilft eigentlich nur Abstand. Und dann hilft nur die Erkenntnis, ich bin für mein Handeln selbst verantwortlich. Ich bin nur für mein Handeln selbst verantwortlich. Was der oder die andere tut, das kann ich nicht beeinflussen. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ich bin nicht nur für mich selbst verantwortlich, sondern ich versuche mich nicht davon abhängig zu machen, was der oder die andere tut. Ich will eben nicht nur reagieren, ich will agieren. Statt wie du mir, so ich dir zu handeln, will ich handeln, wie es recht ist und schön. Und dann loslassen. Paulus spricht hier vom Abstand, vom Raum lassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas ja nicht gleich gelingt. Es ist ein Weg, es ist zuweilen ein sehr langer Weg. Aber wenn man genau das geschafft hat, loslassen und Abstand halten, dann wird das mit diesem Frieden halten plötzlich richtig real. Es geht. Und du fühlst den Frieden in dir und im Leben überhaupt. Raum lassen, Abstand lassen. Paulus hängt da noch eine Erklärung dran. Warum ist es so wichtig, Abstand zu lassen und loszulassen? Im Vers 19 schreibt er, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Lasst Raum. Ich glaube, Paulus gibt uns da heute zwei wichtige Impulse mit. Lasst Raum, der erste Impuls, weil es eben wichtig ist, sich nicht nur mit dem Gegner und seinen Untaten zu befassen, also auf sie fokussiert zu sein, nur noch auf das zu schauen, sondern weil es wichtig ist, davon frei zu werden. Frei, damit eine Veränderung dann tatsächlich möglich ist. Eine Veränderung im anderen und eine in uns selbst. Weil wir uns dann selbst spüren. Also nicht nur in Bezug auf den anderen, sondern uns selbst. Und erkennen können, wohin es uns zieht, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn wir nochmal an die Elena denken, ne? Die plötzlich so ganz kalt und hart wird. Das ist so ein Moment, wenn sie da Abstand lässt, dass sie plötzlich sich selbst spürt und merkt, will ich das jetzt wirklich? Will ich so wütend und hart und kalt sein? Raum lassen, um sich selbst zu erkennen, um sich selbst zu fragen, was mache ich da gerade? Was denke ich? Und will ich das tatsächlich? Oder nehmen wir nochmal den Grafen von Monte Cristo. Ich glaube tatsächlich, hätte er es irgendwann geschafft, alle seine Gegenspieler, drei an der Zahl, nicht in den Mittelpunkt seiner Rache zu stellen, also sich nicht so total auf sie zu fokussieren und wäre von ihnen innerlich frei geworden, dann wäre seine Geschichte anders verlaufen. Das glaube ich. Er hätte die Möglichkeit gehabt. Aber so, die Chance, das hätte und wäre und könnte, hat er nicht ergriffen. Und das ist sehr schade. Der erste Impuls. Und der zweite Impuls, den Paulus uns mitgibt, dass er sagt, lasst Raum dem Zorn Gottes. Es ist ja enorm entlastend, daran zu glauben, darauf zu vertrauen, dass Gott selbst für Gerechtigkeit sorgen wird, dass Gott die Vergeltung übernimmt. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, da ist mir das so bewusst geworden, es gibt ein Thema in der Bibel, es gibt es im Alten Testament und im Neuen Testament, mit dem wir uns selten beschäftigen. Es ist so ein sehr ernstes und sehr hartes Thema, das Thema des letzten Gerichtes. Darüber spricht das Alte Testament und auch Jesus spricht darüber ganz klar. Und die Bibel im Ganzen sagt also, an diesem letzten Gericht, da führt kein Weg vorbei. Und das soll jetzt für uns keine Schreckensvision sein, sondern ich glaube, es ist so notwendig, es ist so erleichternd, dass wir wissen, dieses letzte Gericht, das wird es tatsächlich geben. Oder vielleicht gibt es das auch schon. Und es ist so, dass wir sogar dieses letzte Gericht brauchen. Wir brauchen es alle, um nicht an dieser Welt und all dem Grauen, das geschieht, zu verzweifeln. Es gibt so viele böse Menschen, die anderen so schlimmes Leid antun. Und dafür ist dieses letzte Gericht so wichtig, dass wir wissen, es wird alles auf den Tisch kommen. Und jede Übeltat und jede Grausamkeit wird in diesem letzten Gericht gesühnt und gestraft sein. Gottes ist die Rache. Und ich denke, selbst wenn uns manchmal Zweifel befallen sollten, was, wenn Gott das nun doch nicht tut, was, wenn die Bösen nicht bestraft werden, dann sollten wir uns an das erinnern, was wir in jedem Sonntag, also in jedem Gottesdienst bekennen. Wenn wir sagen, ich glaube, dass Jesus Christus, unser Herr, gestorben ist und begraben wurde, dass er auferstanden und in den Himmel Gottes aufgefahren ist, dass er dort zu Rechten Gottes sitzt und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So wird es sein. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube, das Wichtigste an diesem Text heute ist, dass Paulus uns auffordert, selbstbestimmt zu handeln, also uns von der Tora und vom Evangelium leiten zu lassen, und zwar egal, was die anderen tun. Und natürlich auch ohne die Sicherheit, dass Gott so eingreift, wie wir es uns vorstellen und erwarten. Das braucht eine große innere Kraft und eine große innere Reife. Also, dass wir aufhören, Opfer zu sein, aber auch nicht die vermeintlich Guten, die Unverschämtheiten und Demütigungen ergeben, ertragen. Denn so würden wir ja zu Komplizen des Bösen. Natürlich ist es wichtig und notwendig, auf das Recht zu verweisen und gemeinsam für die Rechte aller zu kämpfen. Und wir können, ja wir sollen sogar für uns selbst eintreten. Aber eben nicht, indem wir im selben Muster bleiben wie unsere Bedränger. Nicht, indem wir den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt anfeuern, sondern uns davon losreißen und eine andere, eine neue Ebene einnehmen. Es könnte sein, so sagt sogar Paulus, dass unser Feind dann erschrickt und beschämt von dannen zieht, mit rotem Gesicht, wie im alten Ägypten, wo Leute, die ihre Schuld eingesehen hatten, eine Schale mit glühender Kohle auf dem Kopf durch die Straßen trugen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es könnte sein. Eine Entscheidung treffen. Elena ist auf dem Rückweg. Sie geht durch den Park. Da sieht sie einen Mann unter einer ausladenden Buche liegen, in seltsam verdrehter Haltung. Ist er verletzt? Als sie näher hingeht, erkennt sie ihn. Es ist der Marktleiter. Er scheint nicht bei Bewusstsein zu sein. Sie hat ihn seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Sie hatte damals bald gekündigt, so erschrocken war sie gewesen über sich selbst und die Macht ihrer Wut. Aber sie wusste auf einmal, es wird gehen, auch ohne diesen Job. Die Zeit ohne Arbeit war hart, aber es war auch eine Zeit, in der ihre Selbstachtung wieder gewachsen ist. Inzwischen hat sie eine bessere Stelle gefunden. Als sie ihren Peiniger da so liegen sieht, ist ihr erster Impuls, ihn liegen zu lassen. Es geschieht ihm recht. Sie steht ein paar Sekunden einfach so da. Dann trifft sie eine Entscheidung. Amen.